Guten Morgen, ihr Lieben.
Immer wenn ich Kindergeschichten höre, dann denke ich, jetzt ist die Predigt zu Ende. Die ist so gut und so reichlich, dass man sich kaum noch traut, noch was anderes hinterher zu hören oder auch zu erzählen. Ich hoffe, ihr seid trotzdem aufmerksam und seid offen für das, was jetzt noch kommt. Wir leben ja in einer sehr bewegten Welt. Wenn ich so die letzten Wochen sehe, was da alles passiert ist, alleine nur in Deutschland, und damit meine ich nicht mal Corona, sondern alles andere, dann bin ich erstaunt, dass wir noch so gut und bequem weiterleben. Ja, dass alles noch so funktioniert. Regierungen gehen und Regierungen kommen. Letzte Woche wurde ja die Frau Merkel verabschiedet durch den großen Zapfenstreich. Und ich merke, wie es trotzdem weitergeht. Ich kann immer noch einkaufen, ich kann immer noch alles machen. Von daher hoffe ich, dass wir das im Gottesdienst miteinander erleben, wo ich mit Gottesdienst verbinde, nämlich, dass wir hier in die Ruhe und den Frieden Gottes reinkommen. Dass wir so in die Gelassenheit kommen und spüren, dass er unser Halt ist, der uns trägt. Ich hoffe, es gelingt uns auch, dass wir miteinander auch neu ausgerichtet werden. Dass wir einen neuen Fokus für unser Leben bekommen, dass wir auch Kraft bekommen, um die nächsten Dinge auch angehen zu können und dass wir auch hier Raum haben, wo ich auch mit meinem Versagen da sein kann, wo ich mit meinen Grenzen bei dem Herrn bin und spüre, der nimmt das an und kann das verändern. Ich bin hier bei ihm geborgen. Das wünsche ich uns, dass wir heute das im Gottesdienst erleben, durch die Lieder, die wir gehört haben, durch das, was Dragutin gesagt hat, auch was Eri gesagt hat, dass wir spüren, der Herr meint uns auch persönlich und wir sind hier. Als ich klein war, und jetzt kommt so meine Kindergeschichte, für mich, aber auch für uns, als ich klein war, da habe ich gerne im Sandkasten gespielt. Das war das Beste, was es gab. Und abends, wenn wir dann in die Dusche gegangen sind, dann dieses ganze Sand in den Haaren zu haben, kennt ihr das? Und dann kann man sich das nochmal richtig abwaschen. Das ist fast wie eine Massage. Und wir als Jungs hatten natürlich gewisse Sachen, womit wir gespielt haben, meistens mit kleinen Autos. Diese Autos haben wir dann auch mitgenommen. Und zum Glück gab es auch noch jüngere Mitspieler. Wir waren so die Älteren, sie waren die Jüngeren. Und dann haben wir versucht, unsere Autos, die gar nicht so schlecht waren, gegen die besseren der Jüngeren auszutauschen. Und oft hat das geklappt. Und haben wir so unter uns gespielt, guck mal, was mein Auto alles kann. Und dann merken wir, wenn die Jüngeren neugierig wurden und wollten auch sehen, nämlich kann die Türen öffnen und meine Räder drehen sich vorne. Boah, und diese schicke Oliven oder was weiß ich nicht, Auberginenfarbe, die gibt es ganz selten. Und am Ende des Tages konnten wir die besseren Autos der anderen Kinder mit nach Hause nehmen. Jetzt habe ich kaum ein schlechtes Gewissen, weil das so weit weg ist. Aber trotzdem, wenn ich heute darüber nachdenke, dann war furchtbar. Aber die Kleinen sind zufrieden nach Hause gegangen. Sie hatten die coolen Autos und wir sind auch zufrieden nach Hause gegangen und hatten auch die coolen Autos. Und irgendwann drehte sich das wieder, weil wir dann doch die anderen wieder haben wollten. Manchmal habe ich den Eindruck, dass das mit dem Alter nicht aufhört. Manche machen das heute noch so, wenn sie im Straßenverkehr sind und an der Ampel sind. Dann zeigen sie sich gegenseitig, Wer hat das coolere Auto? Wer kommt am schnellsten weg und wer ist am schnellsten wieder am Bremsen an der anderen Ampel, die immer noch rot ist, weil wir viel zu schnell unterwegs gewesen sind? Schlimm wird es, wenn diese Haltung in anderen Bereichen sich ausbreitet. Wenn es um unsere Vorstellung von Gott geht, wenn es um unsere Gottesbilder geht. Auch wir haben bestimmte Vorstellungen, wie Gott zu sein hat. Und dann merken wir das in dem Gespräch mit dem anderen, wie das manchmal aneinander haut. Und dann versuchen wir zu argumentieren und dann fallen so Sätze, ja, aber Gott ist ganz anders, als du dir vorstellst. Und dann geht das so weit, dass man sich fast darüber streitet. Und so erlebe ich das manchmal, dass wir als Kirche durch unsere festgelegten Vorstellungen, durch unsere Gedanken, durch auch die Achtsamkeit, die wir haben, weil wir Gott nicht verletzen wollen, wir ihn aber durch unsere Dogmen und unsere Lehren ihn leicht in ein Gefängnis hineinbringen und an diese Vorstellung muss der andere auch glauben. Schon vorweg möchte ich sagen, der Gott der Bibel, der Herr der Bibel und Jesus lassen sich in solchen Gedankengefängnissen nicht gefangen nehmen. Ich werde dazu noch mehr sagen. Gott ist ganz anders, sichtbar und unsichtbar, laut und leise handelt er. Er kommt in diese Welt, wird Mensch. Der Hebräerbrief und das Johannesevangelium machen das uns so deutlich, wo es heißt, dass Wort wurde Fleisch, wohnte unter uns und das war das Licht der Welt und die Welt hat es nicht erkannt. Und im Hebräer haben wir auch den Text ganz am Anfang in der Einleitung, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern, hat er nun in den letzten Tagen zu uns geredet durch seinen Sohn. Und die Bibel zeigt uns auch, wie Jesus Mensch wird und dann genau an dieser Stelle auch scheitert. Der Gott, der Mensch wird, der menschgewordene Gott, wird in seinen eigenen nicht anerkannt, heißt es bei Johannes. Aber die Welt nahm ihn nicht auf. Denn Jesus war völlig anders, als man ihn erwartet hat. Der verbündete sich mit den Schwachen, mit den Bedeutungslosen, mit den Unreinen. Er redete mit den Samaritern, mit denen wir nichts zu tun haben, hieß es damals. Und das Bild, die Vorstellung von Gott, die wurde durch Jesus ganz anders dargestellt. Ganz anders auch ausgelebt. Und das bringt uns immer so an unsere Grenzen, damals und auch heute. So wie wir heute manchmal immer wieder, und das sind wir als Kirchen sehr hoch in dieser Gefahr, dass wir dann die Vorstellungen ganz genau haben, wie Gott zu sein hat, was er zu tun hat, was er getan hat und was er noch tun wird. Und dann merken wir, wie das ganz schnell ausartet in so einer Art Fundamentalismus oder in der Vorstellung, dass nur wir oder nur ich die einzige Vorstellung, die richtige Vorstellung habe, wie Gott zu sein hat. Und dann streiten wir. Und das, was wir für wahr glauben oder für wahr halten, das ist das Maß aller Dinge. Jeder, der Gott nicht so sieht, wie ich ihn sehe, der ist falsch. Und das ist dann so eine Haltung, die entsteht. Und das bringt uns in der Gemeinde oft an unsere Grenzen. Untereinander und auch in anderen, mit anderen Gemeinden. Dabei sind wir uns manchmal selber unter uns in den kleinsten Gruppen, sogar manchmal in der Familie gar nicht einig, wie Gott wirklich ist. Warum? Weil der biblische Gott ein erfahrbarer Gott ist. Und ich sehe ihn immer so mit meiner eigenen Erfahrung, so nehme ich ihn wahr. Und meine Erfahrung ändert sich. Ich entwickle mich. Ich werde älter und muss wie Paulus sagen, was ich als Kind für wahrgenommen habe, das ist heute nicht mehr aktuell. Heute sehe ich das wie ein reifer Mann, sagt er. Und trotzdem ist er bescheiden, obwohl er hoch ausgebildet ist. Und dann sagt er, aber das, was ich heute sehe, sehe ich nur in einem stumpfen Spiegel. Es ist nicht die Wirklichkeit. Die kommt. Und wenn das geschehen wird, werde ich erkennen, wie ich erkannt wurde, sagt der Paulus. Wie solche Vorstellungen enden, können wir sehr gut in 1. Könige Buch in Kapitel 18, Vers 36 bis Vers 40 lesen. Das ist so heute unser Haupttext, 1. Könige Buch, Kapitel 18, Vers 36 bis Vers 40. Und auch diesen Text können wir mit den unterschiedlichsten Augen sehen. Da heißt es, ab Vers 36, und als es Zeit war, das Speiseopfer zu opfern, und wir kennen die Szene, es ist Elia auf dem Berg Horeb, ist uns vertraut. Als es also Zeit war, das Speiseopfer zu opfern, trat der Prophet Elia herzu und sprach, Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israel, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Es geht um einen Konflikt, ein brutaler Konflikt. Das Nordreich ist besetzt und ganz viele Baal-Anhänger haben wir dort. Und der Prophet, der Elia, der aufsteht, der ist mitten in diesem Konflikt. Und da geht es um das Gleiche. Welcher Herr ist größer? Und so streiten sie miteinander auf dem Berg Horeb. Dann heißt es weiter, erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du der Herr bist, Gott bist du, und ihr Herz wieder zu dir sich kehrt. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß das Brandopfer, Holzsteine und Erde und leckte das Wasser auf im Grab.
Als das alles das Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und bis jetzt könnten wir das gut enden. Ja, Gott hat sich erwiesen. Aber diese Geschichte geht weiter und jetzt fängt es an bei mir dramatisch zu werden, weil mit dem Blick des Neuen Testamentes habe ich ein Problem, das zu sehen. Elia aber sprach zu ihnen, stellt euch vor, das würden wir auch heute praktizieren in der Gemeinde. Ja, jemand, der anders glaubt. Und dieser Konflikt ist nicht neu. Das erste Kapitel der Bibel beschreibt genau diesen Konflikt. Nicht das erste, das vierte Kapitel, aber nach dem Sündfall das erste Kapitel. Im Genesis-Buch in Kapitel 4 sehen wir genau diesen Streit, der von Anfang an da ist. Da ist der Kain, der opfert, und da ist Abel, der opfert. Und dann ist der andere auf den einen eifersüchtig und umgekehrt. Und es endet in einem tödlichen Kampf. Und das Interessante, die meiste Zeit redet Gott nicht mit Abel, der das richtig macht, sondern mit Kain. Und hier in Kapitel 18, Vers 40, Elia, heißt es, sprach zu ihnen, greift die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entrinne. Ja, hier geht es nicht mehr um Glauben. Es ist Krieg. Und sie griffen sie und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und tötete sie da selbst. Mit Sicherheit hat er nicht 150 Männer getötet. Wir gehen davon aus, dass er Hilfe hatte. Das heißt, das ganze Volk war dort. Alleine hätte er keine Chance gehabt. An einem Tag sterben 450 Leute. Und ich gucke dahin und frage mich, was für ein Drama das auch ist. 450 Leute. Zurzeit gibt es wieder Kriegslärm an der ukrainischen Grenze. Ihr kriegt das mit, oder? Es ist interessant, wie schnell man auch in einer Gemeinde plötzlich, weil man aus den unterschiedlichen Kreisen an sowas sich auch richtig nochmal streiten kann, die aus der Ukraine sind und die aus Russland sind. Hier ist das vor unseren Augen, wird hier beschrieben im ersten Königebuch, die aus einem Religionsstreit gibt es Krieg und 450 Leute sterben, 450 Männer mit Familien. Mit Kindern, mit Ehefrauen. Und wir sagen, ja, es waren ja die falschen Anhänger einer Religion. Also die richtigen Anhänger einer falschen Religion. Da kann man das tolerieren, oder? Und Elia selber ist auf der Flucht. Er wird verfolgt. Und er sitzt da unter dem Ginsterbaum. Er ging eine Tagesreise weiter und kam und setzte sich unter einem Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, Herr, es ist genug. Herr, es ist genug. Was ist das? Was ist das für ein Kampf? Wie endet das? Und ich bin froh, weil wenn nur dieser Textabschnitt da gewesen wäre, hätte ich nicht mich getraut, sowas einfach so einfach hineinzuformulieren, weil diese Gedanken kann man ja auch hinterfragen. Die ich hier auch formuliere. Auch wenn ich zu Recht frage, wo bleibt da die Weisung Jesu im Neuen Testament, segnet die euch fluchen und tut Gutes denen, die euch hassen, wo geschieht das hier? Auch wenn es berechtigt ist aus dieser Perspektive, bin ich aber froh, dass dieser Text weitergeht und er nicht hier am Berg Karmel aufhört, sondern es passiert etwas und das ist das, was ich zutiefst für mich nach Hause mitnehme. Wir erleben den Elia, wie er da verstört ist und frustriert ist und fertig ist und er sagt, ich habe für den richtigen Herrn gekämpft und ich habe das Richtige getan und jetzt möchte ich am liebsten sterben. Und dann erleben wir, wie Gott ihm begegnet, Schritt für Schritt. Das Erste, was er macht, er schickt einen Engel als einen Boten hin und sagt, er rührt ihn an, in Vers 5, Kapitel 19 lesen wir, da sagt der Engel, steh auf und iss. Und als er aufblickte, siehe, da lagen neben seinem Kopf Brotfladen und auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Und dann geschieht das noch einmal. Und der Engel des Herrn kehrte zurück, kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist weit für dich. Gott bereitet hier dem Elia einen Weg durch die Wüste, um etwas Tieferes zu verstehen. Manchmal müssen wir alles beiseite lassen, entleert werden. am Ende sein, damit Gott in unserem Leben hineingreift und uns was vermittelt. Vers 8 heißt es, da stand er auf und aß und trank und er ging in der Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und dann kennen wir diese Szene. Und dann merken wir, wie Gott ihn nicht nur am Anfang versorgt, ihm Zeit gibt, in die Ruhe zu kommen, 40 Tage, das ist ein langer Marsch. Und dann teilt sich Gott ihm mit. Und Elia darf in seinem Leben etwas Neues lernen. Das ist was für eine Geburtsszene. Er ist dort in dieser Höhle und er kommt raus, bleibt dort über Nacht, heißt es. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, Vers 9, und sprach zu ihm, Elia, was machst du hier? Und Elia fängt an, wieder zu lamentieren und sagt, was er alles erlitten hat. Gott handelt hier ganz anders. Er geht nicht auf seine Worte hinaus, sondern sagt, gehe hinaus und trete von dieser Höhle und warte, denn ich will dir mich offenbaren. Und dann kennen wir die Szenen, die dann geschehen. Das war ja Elias Vorstellung, wie Gott ist. Da kommt ein Erdbeben, da kommt ein Sturm, alles Mögliche, alles Großartige, alles, was mächtig erscheint, was gewalttätig ist, was in der Lage ist, alles niederzuzermalmen. Das ist ja seine Vorstellung. Mein Gott ist stärker als jede andere Gottheit. Und dann heißt es immer im Nachhinein, aber der Herr war nicht im Erdbeben, nicht im Sturm, nicht in dieser gewalttätigen Darstellung, sondern dann heißt es, und nach diesem, was alles geschah, kam ein stilles, sanftes Sausen. Und dann merken wir, wie Elia für sich die Chance hat, den Herrn, den Mächtigen ganz anders wahrzunehmen. Und er wird stille. Das Wort ist nur einmal in der Bibel hier verwendet. Es ist ein leichtes Sausen, ein Einatmen, ein Ausatmen, irgendwas Stilles, Leises. Das ist der Herr. Stille, zurückhaltend. Und Elia fängt wieder an, er verhüllt sein Antlitz, er versteckt sich und dann wird ihm nochmal die Frage gestellt, was tust du hier, Elia? Und dann kommt er wieder in diesen Reflex und erzählt, wie er gekämpft hat und wie alles passiert ist. Aber der Herr reagiert auf ihn und sagt ihm, ich habe einen neuen Auftrag für dich, Elia. Ja, Herr, was denn? Noch einmal am Berg Karmel sein? Möchtest du da nochmal mächtig dich in meinem Leben erweisen? Möchtest du dann nochmal überzeugend sein für alle Leute, die da sind, damit sie sehen, dass du der wahrhaftige, große Gott bist und wir uns dann aus dem Norden befreien können von allen Baalspriestern? Ist das dein Weg? Welchen Auftrag bekommt er denn? Welchen Auftrag kriegt er? Er soll Isabel verfolgen und platt machen. Habe ich das? Nein, hat er nicht bekommen. Was ist der Auftrag Gottes an ihn? Es ist gut, wenn wir in unsere Bibeln reinschauen, weil dort werden wir geprägt und dort kriegen wir mit, wie Gott handelt. Er schickt ihn nach Damaskus, dort, wo nur Paulus schon aus dem Neuen Testament später unterwegs sein wird. Und er soll dort den König, der Feind des Nordens, der Israel immer angreift, er soll dorthin gehen und was tun mit ihm? Mit ihm reden. So, hör mal zu, dann so läuft das nicht. Nein, er soll ihn salben und segnen im Namen Gottes. Und wir erleben, was hier so für ein Sprung geschieht in diesem kurzen Abschnitt im Alten Testament, wo wir vielleicht das gar nicht mehr erwarten. Da haben wir den Berg Karmel auf der einen Seite und dann kommt er nach Berg Sinai oder Horeb und sieht dort, wie Gott ist. Und dann kriegt er noch einen Auftrag, der völlig unerwartet ist. Was soll ich machen, Herr? Geh hin zu dem feindlichen König und segne ihn, salbe ihn. Was? Geh hin und sei bei ihm und wünsche ihm Gottes Segen. Und Elia merkt plötzlich, wie groß Gott ist. Und dass Gott nicht nur ein Gott Israel ist, sondern ein Gott der ganzen Welt. Und dass er nicht nur in Israel segnen möchte, sondern in dieser ganzen Welt ein Segen sein möchte und Einfluss nehmen möchte. Und das ist das, was er uns immer wieder vermittelt, als sein Volk, als seine Könige und Priester, so wie es im Neuen Testament heißt. Raus aus dieser Haltung und rein in einem Segen hineinzukommen. Und das erleben wir nicht nur bei Elia, das erleben wir bei vielen Personen im Alten und im Neuen Testament. Da ist ein Jona, der soll hingehen und warnen. Und was macht Jona? Das ist eine rhetorische Frage. Ich weiß, dass sie das ist. Er geht in eine ganz andere Richtung. Aber deine Begründung ist interessant. Ja, ich weiß doch, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Und wenn ich Ninive warne, dann ist deine Barmherzigkeit viel größer. Und wie stehe ich denn dann da? Deswegen wollte ich von vornherein da nicht hingehen. Und Gott sagt, sollte ich nicht traurig sein, heißt es heute? Soll ich nicht mitfühlen um der ganzen Menschen willen, die dort sind? Und das Schöne ist, er bezieht auch die Giraffen hier mit ein. Und die ganzen Tiere, die da drin sind. Einer der wenigen Stellen in der Bibel, wo Gott so deutlich sich auch dazu bekennt. Sollte mein Herz sich nicht schwer fühlen bei diesem Gedanken, dass die Menschen dort getötet werden? Aber die halten sich doch nicht an deine Gebote. Sollte ich nicht Mitleid haben mit diesen ganzen Menschen, sagt Gott? Wer bist du, dass du dir anmaßen darfst, so zu urteilen? Jona oder Petrus im Garten Gethsemane. Herr, ich mach das. Kennen wir. Ich krieg das hin. Ich habe zwar nur einen Zahnstocher mit, aber ich nehme den Schwächsten. Zack. Das war nicht nur der Versuch, sein Ohr abzutrennen, das war der Versuch, seinen Kopf zu treffen. Und Jesus sagt, meinst du, dass ich deswegen gekommen bin? An meiner Seite sind Engel. Ich bin der Schöpfer des Universums. Aber ich bin gekommen, um zu zeigen, wie Gott ist. Derjenige, der sich zurücknehmen kann und alles aufgibt, seine Herrlichkeit, um das Verlorene zu retten und zu lieben. Willst du dazwischen gehen, Petrus? Mit deiner Vorstellung? Ja, ich weiß, dass die Pharisäer mich nicht verstehen, aber meinst du, dass das der Weg ist? Und so gibt es ganz viele Leute in der Bibel, die wir hier aufbringen können. Da ist Abraham, der denkt, der muss seinen Sohn opfern. Und Gott muss ihm im letzten Moment sagen, das ist nicht so. Das ist nicht so. Und. Was ich mir wünsche so für uns heute, was wir mitnehmen, was uns Kraft geben kann, uns auch demütig machen kann, uns bescheiden machen kann, ist das, was Elia hier auf seinem Weg erlebt. Und er merkt, dass meine Vorstellung, wie das vielleicht sein kann, wie ich mir Gott vorstelle am Karmel, dass Gott sich ganz anders nochmal darstellt. Und dass es nicht darum geht, den Stärksten oder den Größten zu haben oder zu sein, sondern es darum geht, sich in der Welt so demütig zu verhalten, um Gottes wahre Größe zu zeigen, nämlich seine Liebe und seine Treue dem Menschen gegenüber, die ihn verlassen haben und trotzdem von ihnen sehnsuchtsvoll gesucht werden. Das ist Gemeinde für mich, das ist unsere tiefste Aufgabe für mich. Und da wünsche ich mir, dass wir das in uns spüren und auch, dass wir mit dieser Haltung auch nach draußen gehen. Nicht in dem Sinne, wir haben Recht und wir wissen alles. Das sind Kindervorstellungen. Kinder denken so. Aber wir sind reif. Wir sind lange, wie heißt es so schön in der Wahrheit, wir können reifen. Und wir können Größe entwickeln und Größe zeigen. Raus aus diesem Schwarz-Weiß-Muster und reinkommen in das, was Gott wirklich darstellen will. Und nicht zu versuchen, ihn festzuhalten und ihn nach unseren Vorstellungen zu gestalten, sondern zu hören, wie er wirklich ist. Immer wieder aufs Neue. Und zu merken, wie sein Herz schlägt für uns und für alle Leute. Und das ist meine tiefste Sehnsucht heute. Ob wir nachmittags ein Gemeindeprofil machen oder sonst was. Aber Gott so darzustellen, wie er sich selber darstellt, Das ist das Höchste, was wir können, seinem Charakter entsprechen und wegzukommen von unseren einfachen und manchmal überheblichen Gedanken. Das wünsche ich uns und möge Gott uns hier in Lüneburg segnen. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und dass wir noch länger hier sein. Und ich freue mich auch, dass ihr hier seid und Gott uns alle dazu benutzen kann, ihn so zu geben, wie er ist. Amen.